Ich möchte zu Anfang noch eins beten. Herr Jesus, gib uns doch jetzt blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Was stößt dich in Beziehung von anderen Menschen total ab? Am meisten vielleicht. Beziehungsweise, wenn du vielleicht Nicht-Christen kennst und man ins Gespräch kommt über Gemeinde, über Kirche, über Christen und wenn dann das Thema drauf kommt, was stößt da deine vielleicht nicht-christlichen Nachbarn, Bekannten von Christen ab? Was ärgert sie am meisten? Ich glaube, das, was am meisten abschreckt, sind jetzt nicht Dinge, die Menschen falsch machen. Wir sind alle fehlerhaft, sagt die Bibel schon. Deswegen ist es so wichtig, ein biblisches Menschenbild zu haben. Und weil darauf fußt eigentlich dann auch die Erlösung und all das, was in der Bibel steht und was christlichen Glauben ausmacht. Und das biblische Menschenbild ist, dass wir böse sind von Jugend auf, dass wir alle Sünder sind. Das ist letztlich nicht das Problem, sondern das Problem ist aus meiner Sicht und aus Gesprächen mit vielen Nichtchristen, die ich geführt habe in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist Heuchelei. Dass man nach außen etwas darstellt, was man innerlich gar nicht ist. Beziehungsweise Werte vertritt, die man selber nicht lebt. Und ich finde, das ist eigentlich auch das große Thema des Jakobusbriefes. Es ist einer der herausforderndsten Briefe des Neuen Testamentes und möchte genau daran ansetzen, dass Menschen, die eigentlich mit Jesus unterwegs sind, die hohe Werte vertreten und Überzeugung auch weitergeben, sie vielleicht auch im Gebet vermitteln, aber sie letztlich dann im Alltag nicht leben. Ein Beispiel von dieser Heuchelei wird uns schon in Kapitel 1 beschrieben. Von einem Zweifler ist da die Rede, der doppelherzig ist, der zwar äußerlich betet und das auch sagt, aber letztlich anders lebt, er zweifelt. Er sagt zwar seine Gebete Gott, aber letztlich ist das heuchlerisch, denn er glaubt ja gar nicht daran, dass Gott auch das bewirkt, was man gebetet hat. Und einen anderen Fall von Heuchelei finden wir jetzt in Kapitel 2 des Jakobusbriefes. Kapitel 1 haben wir jetzt hinter uns gebracht und jetzt steigen wir in Kapitel 2 ein und da wird uns auch ein, ich finde, schreckliches Beispiel von Heuchelei dargestellt und werden uns mit diesem Problem, dieser Heuchelei, die da beschrieben wird, beschäftigen, auch die Ursachen entdecken und letztlich dann auch die Lösung dieses Problems. Aber schauen wir mal rein in den Text, wer eine Bibel dabei hat. Übrigens, man kann sich Bibeln auch hinten aussuchen. Das ist immer ganz wichtig, auch mal, dass man den Text verfolgt. Wir nehmen ja auch biblische Texte durch. Jetzt meistens sind das ja keine Themenpredigen, sondern dann ist es gut, dann einen Text das zu verfolgen, selber es zu lesen. Dann geht das auch mehr nicht nur in den Verstand, sondern auch ins Herz hinein. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn, der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagogen ein Mann kommt mit goldenen Ringen im prächtigen Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberen Gewand herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt und sprecht, setz du dich bequem hierher, und sprecht dann zu dem Armen, stehe du dort oder setze dich unten an meinem Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begebt ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da spricht, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Direkt im Vers 1 wird das Problem dargestellt, dass man Ansehen der Person hat. Was ist eigentlich das Erschreckende an dem Beispiel, was dann beschrieben wird, wie Ansehen der Person dann eben konkret aussieht, was in Vers 2 bis 3 dann beschrieben wird? Das Problem ist, dass das nicht irgendwo stattfindet, wo dieser reiche Mann und dann der arme Mann dargestellt wird, auch sehr ausführlich, der reiche goldener Ring, prächtiges Gewand und dann gegensätzlich könnte das ja eigentlich nicht sein, auf der anderen Seite der Arme, der ist arm. Das wird gesagt im Gegensatz zu dem goldenen Ring, dem Reichen. Und dann, das eine ist prächtiges Gewand, der andere hat ein unsauberes Gewand. Also absolute Gegensätze. Und das Interessante ist, dass gemessen an dem, wie die Leute aussehen oder wie sie sich geben, was man sieht und was man wahrnimmt, wie sie beschrieben werden, dass entsprechend dann der Umgang mit diesen zwei Personen erfolgt. Das heißt, der reich ist, der toll aussieht, der bekommt was ganz Tolles. Das wird auch hier beschrieben, dann in Vers 3. Ihr seht auf den prächtigen Gewand und trägt und sprecht, setzt du dich bequem hierher. Also er bekommt einen tollen, bequemen Ehrenplatz. Und demgegenüber der Arme, entsprechend seiner äußeren Erscheinung, bekommt dann, das ist auch interessant, und zu den Armen sagte, stehe du dort, also ganz weit hinten, also er bekommt einen Stehplatz oder einen Sitzplatz der besonderen Art, also ganz unten. Früher hatte man keine Schuhe an, die den Duft der eigenen Füße sozusagen verschlossen. Wenn ich jetzt meine Schuhe ausziehen würde und ihr euch dann zu meinen Füßen setzen würdet, dann glaube ich, kommt da jetzt nicht der Duft von Kölnisch Wasser um eure Nase herum, sondern eher andere Düfte. Ein besonderer Sitzplatz. Merkt ihr diesen Gegensatz? Also extremer kann das ja eigentlich nicht darstellen. Und jetzt könnte man mal meinen, so wie das hier beschrieben wird, so geht es eben in dieser Welt zu. Also evolutionistisch sozusagen, der Stärkere, der kommt eben durch, der Stärkere muss sich durchsetzen und das Schwächere, will ich mal sagen, fällt unten runter. Also das ist so, wie die Welt tickt. Es ist nachvollziehbar, dass das Leute so machen. Nur das, was sich hier abspielt in Vers 2 und 3, spielt sich jetzt nicht irgendwo im Kaninchen Züchterverein aus. Tut mir leid, lieber Erwin, dass ich das jetzt mal nenne hier. Du warst ja früher im Kaninchen Züchterverein. Hühnerzüchterverein, sorry. Also das spielt sich nicht irgendwo ab, irgendwo irgendwie in dieser Welt, will ich mal sagen, sondern das spielt sich wo ab? In einem Gotteshaus. Das ist eigentlich das Erschreckende an dieser ganzen Geschichte. Im Haus Gottes passiert das. Erstmal macht man diese Unterschiede. Man hat den Blick nicht auf das, was innen vor sich geht, was eigentlich das entscheidend Wichtige ist, sondern auf das Äußere und lässt sich von dem Äußeren in seinem Handeln letztlich bestimmen und geht dann so abstoßend damit um, sündigt, später lesen wir darüber, dass wer das macht, die Person ansieht, so begeht ihr Sünde und wird vom Gesetz als Übertreter überführt. Und nachher, später, singt man Herz und Herz vereint zusammen oder spricht fromme Gebete. Und wisst ihr, genau das ist Heuchelei. Dass man was lebt, was eigentlich in eigentlichen Überzeugungen entgegensteht. Was natürlich auch zu dem Vers 1 passt, da heißt es nämlich, habt den Glauben Jesu Christi, also hier geht es nicht um Nichtchristen, sondern er spricht Gläubige an, habt den Glauben an Jesus Christus, unseres Herrn der Herrlichkeit, also nicht nur irgendein Glaube an Jesus, sondern der Glaube an Jesus, meinen Herrn, der deswegen auch das Herrschaftsanspruch auf mich hat. Also das ist ja der Hintergrund, Menschen, die mit Jesus leben, an ihn glauben, auch bekennen, Jesus ist mein Herr, nicht irgendwie ein Prophet oder irgendwie ein weiser Mann, sondern ist mein Herr der Herrlichkeit. Und dann macht man Dinge, die diametral gegen dem stehen, was der Herr der Herrlichkeit, als er auf dieser Erde war, vorgelebt hat und was er auch im Alten Testament bezeugt. Es ist interessant natürlich, wie das sein kann. Wir sind erschrocken, wenn wir das lesen und denken, wie kann ein Christ so handeln, so heuchlerisch. Aber das ist ja meistens so, wenn man mit Fingern auf andere zeigt, wie ist es so, dann zeigen meistens dann drei Finger auf uns zurück. Wir würden jetzt sagen, sowas würde natürlich nie passieren, wenn hier jemand, ein reicher Mann, prächtigen Gewand mit goldenem Ring hier reinkommt, beziehungsweise auf der anderen Seite ein sehr armer mit dreckiger Bekleidung. Wir würden natürlich völlig anders damit umgehen. Wirklich? Wo machen wir denn Unterschiede auch zwischen Menschen, zwischen Personen? Vielleicht ohne das zu merken. Ist der Rang und das Ansehen von Menschen, denen wir begegnen, uns völlig unwichtig? Sodass wir sagen, also ich behandle den genauso wie den anderen? Können wir uns da wirklich von freisprechen? Die Probe auf Exempel sind manche Situationen, zum Beispiel nach dem Gottesdienst. Neben wem setzen wir uns? Mit wem sprechen wir? Wem gehen wir aus dem Weg oder auf wen gehen wir zu? Wen laden wir zum Kaffeetrinken ein? Oder zum Geburtstag? Um wen kümmern wir uns? Mit wem suchen wir eine freundschaftliche Beziehung und wem eben auch nicht? Merkt ihr? Und da merken wir schon, da wird die Dinge schon schwierig. Und da merken wir, wir suchen uns dann auch die Kontakte schon nach Sympathie oder Antipathie aus. Und dann ist die Frage, ja, wer ist uns sympathisch, wer ist uns nicht sympathisch? Und dann merken wir schon, wenn wir ehrlich sind, dass es dann schon auf den äußeren Schein, auf das Ansehen, wie der andere mir entgegenkommt, auch drauf ankommt. Ich las vor Jahren, ich habe über viele Jahre diese Zeitschrift Aufatmen bezogen, irgendwann nicht mehr, weil vieles leider in eine falsche Richtung zog, aber von dem Ulrich Eggers, den ich an anderer Stelle für sehr gefährlich halte, aber was mich immer sehr angesprochen hat, waren seine persönlichen Erfahrungsberichte und wo er dann auch geistliche Dinge daraus gezogen hat. Als ich die Predigt vorbereite, erinnerte mich an einen Artikel, den er geschrieben hat, wo er über einen Bekannten gesprochen hat, über den Rainer. Es war jemand, der so in den Jugendkreis kam, der war auch Christ eigentlich, aber treu, freundlich, aber doch immer ein bisschen am Rand stehend, so beschreibt er ihn. Er sehnte sich nach Zweisamkeit und wartet auf das große Glück. Er hat auch ein Haus gebaut, er war eigentlich fleißig und so weiter. Eigentlich eine vermeintlich gute Partie, aber ja, er wartete vergeblich auf jemanden. Natürlich ging er auch in die Gemeinde, aber irgendwie tiefere Kontakte und Freundschaften fand er irgendwie nicht, weil er irgendwie nicht so hip war, so würde man das heute sagen. So angesagt. Deswegen blieb er allein, irgendwann trank er auch zu viel Alkohol. Er wurde krank, wurde fast gar nicht mehr besucht und er starb einsam auch an einer Krebserkrankung. Die Geschichte von Heiner, so beschreibt es Ulrich Eggers, hat ihn persönlich auch betroffen, wie wir mit Menschen umgehen. Klar, wir sind freundlich, auch wenn man vielleicht in Gottesdienst geht, aber inwieweit interessiert uns ein Mensch, der uns vielleicht nichts bringt, der es vielleicht auch abstoßend ist, der vielleicht auch nicht so gut riecht oder sich vielleicht auch nicht so gut darstellen kann, der nicht so kommunikativ ist. Klar ist er mein Bruder, klar begrüßt man ihn, aber geht das dann auch weiter? Da merken wir, so weit weg ist diese Geschichte gar nicht von uns. Und wir sehen schon auf das, wie der andere ist und richten uns dementsprechend in unserem Verhalten aus. Hintergrund des Ganzen, jetzt kommen wir zur Ursachenforschung, wird hier in Vers 4 beschrieben. Habt ihr nicht unter euch, wenn ihr sowas tut und Leute nach den Äußeren beurteilt, habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken? Das heißt, hinter dem, wie ich handle, stehen Motive, Maßstäbe, die ich vielleicht noch nicht mal offensiv weitergebe, weil ich instinktiv ja weiß, dass das eigentlich falsche und böse Erwägungen sind, wie das auch Jakobus hier nennt, aber letztlich sind die tief in meinem Herzen drin und bestimmen mich in meinem Handeln. Hintergrund ist hier zum Beispiel ein Richter, wir kennen das aus diesem Gleichnis, das Jesus erzählt von dem bösen Richter und der bittenden Witwe. Das sehen wir auch im Alten Testament, wo dass die Propheten auch anklagen, dass es Richter gibt, die sich eben bestechen lassen und ihr Urteil eben auch von bösen Erwägungen bestimmen lassen. Derjenige, der was gibt, der reich ist, der bekommt ein gutes Urteil. Der arm ist und letztlich nicht bestechen kann, der bekommt eben ein schlechtes Urteil. Das sind solche bösen Erwägungen. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte. Und auch vom Hintergrund des Jakobusbriefes wissen wir ja, dass viele dieser Christen, an die dieser Brief geschrieben wird, eben nicht zu der High Society, der Gesellschaft damals gehörten, sondern sie waren unterdrückt und ganz unten, sie waren selber arm. Sozial gesehen waren sie nicht angesagt unter ihresgleichen, das sind ja Judenchristen, an die der Jakobusbrief geschrieben ist. Sie waren unter den Juden nicht angesehen, weil sie Christen waren. Juden waren in der Gesellschaft damals nicht angesehen, merken wir, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Jetzt zur Zeit ist das ja auch der Fall. Ja, und sie waren auch sogar finanziell ganz unten. So, also sie waren in jeder Beziehung arm und ganz unten. So, und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn dann jetzt mal ein Reicher in Gottesdienst geht, einer, der eben ganz oben steht, dass man sich freut darüber. Endlich ist man jetzt nicht diejenigen, die so die Aussätzigen sind. Dieser Gedanke ist uns vielleicht auch heute gar nicht so fremd. Früher waren die Vereinshäusler die Mucker, die waren wirklich nicht angesehen im Dorf. Mit denen wollte man eigentlich nichts zu tun haben. So, und heute merkt man gerade auch vielen Christen, auch aus diesen Gemeinden und Gemeinschaften, man will eben nicht der Außenseiter sein, sondern man will dazugehören. Und wenn dann jemand, der geachtet und wertgeschätzt ist in der Gesellschaft, im Dorf, dann auch mal die Gemeindestunde besucht, kann man sich natürlich vorstellen, ja, das wertet mich, das wertet uns auf. Merkt ihr? Das sind böse Erwägungen. Und eben von so einem Arm, da hat man nichts von. Also deswegen kriegt er dann eben einen, ja, hinteren Platz. Das heißt, diese Maßstäbe, Geltungssucht, Eitelkeit, Menschenfurcht letztlich, dass ich vielleicht Angst habe, wenn der jetzt nicht besonders betrachtet wird, dann redet er schlecht über uns. Also muss man den, will ich mal sagen, betütteln und hegen und pflegen. Auch das sind solche Maßstäbe, nach denen wir dann Menschen beurteilen und die dann unser Verhalten, unseren Umgang mit ihnen beeinflussen. Wir haben jetzt gesehen, wo die Ursache liegt. Wir haben auch gesehen, was das Problem ist. Wir haben gesehen, nicht wie Menschen allgemein Unterschiede machen und so verfahren, wie das hier beschrieben wird, sondern sogar Christen. Wir haben die Wurzel dieser Heuchelei gesehen. Und jetzt ist interessant, wie Jakobus weiter verfährt. Nachdem die Menschen beschrieben werden, beziehungsweise die Christen, wie sie mit anderen Menschen umgehen, welche positiven, negativen Motive sie haben in ihrem Verhalten, wird in Abvers 5, gibt es einen ganz klaren Einschnitt, dargestellt, wie Gott die Dinge sieht. Und von daher ist Vers 5 und 6, vor allem der Vers 5 ist der entscheidende Vers in unserem Text. Hört! Wir lassen uns häufig von unseren Gefühlen, unseren Gedanken bestimmen. Es ist so wichtig, dass wir unsere Gedanken prüfen. Dass wir nicht die Bibel sozusagen prüfen und beurteilen, was nehme ich oder nicht, sondern dass die Bibel sein Wort uns prüft, uns einen Spiegel vor Augen führt, wie wir ticken. Und dass wir dann in uns gehen und nicht um uns schlagen oder mit Fingern auf andere zeigen, die machen noch viel Schlimmeres, sondern in uns gehen. Deswegen ist der Schlüssel, dass wir rauskommen von dieser Heuchelei, von dieser Sünde, die Jakobus eindeutig hier nennt, nämlich dass wir Menschen von ihrem Ansehen, von ihrem Äußeren beurteilen. Wie kommen wir da raus? Indem wir hören. Dass wir merken, unsere Gedanken sind böse. Wer sagt uns, dass unsere Gedanken böse sind? Gottes Wort. Dass wir uns von der Wahrheit seines Wortes prägen lassen. Zum einen, dass das, was wir tun, eben nicht okay ist oder nicht so schlimm, weil es die anderen ja auch machen, sondern dass wir klar und deutlich das Gesetz das uns zur Freiheit führt. Wir wollen ja aus dem rauskommen, was uns bindet, uns zerstört und kaputt macht. Auch in Kapitel 1 sprach ja schon Jakobus von dem Gesetz der Freiheit, dass wir das an uns wirken lassen, das erstmal hören und dann Buße tun. Und dann in unserem falschen Denken verändert werden. Es reicht eben nicht nur zu sehen, das, was ich tue, ist falsch, sondern gemäß diesem wichtigen Prinzip Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Das ist ein zentrales Prinzip von Paulus und den anderen Aposteln, dass es nicht nur darum geht, dass ich Falsches erkenne, sondern dass man die falschen Verhaltens- und Denkstrukturen aufgebrochen werden, indem ich das Falsche durch Richtiges und Gutes ersetze. Und das wird in Vers 5 gemacht. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet, unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor Gerichte, lässt dann nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Merken wir, die Maßstäbe Gottes sind völlig anders. Gott geht mit beiden Gruppierungen, Arm und Reichen, völlig andersrum, völlig entgegensetzt, wie wir das tun. Warum macht er das? Weil er sie völlig anders beurteilt. Andere Maßstäbe hat es, als wir die haben. Uns beeindruckt das Äußere, wie Samuel die Größe von Eliab, dem ältesten Bruder von David. Das ist er, garantiert. Das ist der neue König. Und was sagt Gott zu ihm? Du siehst auf das Äußere, auf den hohen Wuchs. Ich aber sehe auf was anderes. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und genau das wird dir hier beschrieben. Nicht das Äußere, das Geld, das Ansehen, die Titel, das ist nicht das, was bei Gott zählt, sondern was im Herzen ist. Ob man reich ist nicht an Titeln und Geld, sondern reich ist an Glauben. Das ist Gott wichtig. Und es gibt einen, und das ist nicht etwas, will ich mal sagen, was nur hier zu sehen ist, sondern es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen äußerlicher Armut und innerlichem Reichtum und umgekehrt auch von äußerlichem Reichtum und innerer Armut. Merkt ihr das? Hier auch in diesem Text? Wie kommt das? Im Alten Testament lesen wir das, dass die Armen Synonym waren für Gottes Volk. Und was lesen wir in der Bergpredigt von Jesus? Selig sind nicht die Reichen, sondern selig sind die Armen. Im Alten und eben auch bei Jesus sind die Armen der Inbegriff für die Frommen. Er preist sie glücklich. Warum? Kommt es auf die Armut selber an? Nein, es kommt daraus, das ist der Hintergrund, dass Arme von ihren Umständen eher dazu tendieren, sich nicht auf Dinge dieser Welt zu stützen, die letztlich Rost und Motten fressen, das heißt also keinen Bestand haben, sondern sich die Hilfe und die Stütze suchen, die wirklich trägt und hält. Das muss auch nicht Geld oder andere Dinge sein. Zum Beispiel das Volk Israel hat sich häufig zum Beispiel auf andere Mächte, zum Beispiel Ägypter oder irgendwelchen anderen verstützt. Und Gott wirft ihnen vor, ja, ihr verlasst euch auf Ägypten, stützt euch darauf, aber das ist wie sozusagen ein Schilfrohr, ihr stützt euch da drauf und dann kommt das Schilfrohr in eure Hand rein. Das trägt und hält überhaupt nicht. Und der Arme, der hat das alles nicht. Inbegriff im Alten Testament waren die Witwen und Waisen. Die hatten niemanden, der sie unterstützt. Damals war die Familie die Sicherheit, die man hatte, finanziell und in jeder Beziehung. Eine Witwe und Waise hatte keine Familie. Sie hatte keine finanzielle Unterstützung, keine emotionale Unterstützung, überhaupt keine Unterstützung. Und Gott sagt, ich will dein Vater sein. Arme wissen aus eigener Erfahrung, dass auf Besitz, auf Menschen, auf andere Dinge letztlich nicht Verlass ist, sondern letztlich es nur einen gibt, auf den Verlass ist, der trägt und hält. Und das ist unser Schöpfer. Ich sehe auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wisst ihr, ich habe manchmal auch den Eindruck, dass Gott uns bewusst in diese Armut führt, auch ganze Völker und Länder, auch das Volk Israel hat er häufig in diese Armut und diese Verzweiflung gebracht. Und es ist so traurig, in den letzten Jahren, auch in unserem Land, aber auch jetzt zum Beispiel in Israel, man verlässt sich auf Heer, auf die Armee, man hat sich in der Corona-Zeit auf den Impfstoff oder auf irgendwelche anderen Dinge verlassen. Von Gott war nie die Rede. Wir denken, wir sind reich und wir kriegen das Problem allein hin. Deswegen verlässt man sich nicht auf Gott. Und ist letztlich arm. Es gibt im Neuen Testament, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung zwei Gemeinden, die für diesen Unterschied stehen. Die auf der einen Seite äußerlich reich sind und letztlich innerlich arm, beziehungsweise die andere Gemeinde, die äußerlich arm ist, aber letztlich innerlich reich. Wer weiß, von welchen Gemeinden ich da spreche, in der Offenbarung, in den Sendschreiben. Kleine bibelkundliche Frage. Ja, es geht auch ihr habt eine kleine Kraft, also das geht in die richtige Richtung, aber Armut wird eine andere Gemeinde genannt. Das ist Smyrna. Interessanterweise gibt es heute noch Christen in Smyrna. Das ist also ganz interessant. Die andere Gemeinde, Laodicea, gibt es heute keine Christen mehr. Das ist die Gegengemeinde. Von Laodicea heißt es, ihr meint, ihr seid reich, ihr habt alles. Laodicea, diese Gemeinde, die war so reich durch Handel, durch ihre Industrien und so weiter, dass sie, als sie ein Erdbeben hatten und alles da niederlagen, keine Hilfe vom römischen Staat annahmen, weil sie sagten, ja, wir kriegen das alleine hin. Und diese Haltung der völligen Unabhängigkeit, wir kriegen das alleine hin, hat offensichtlich auch die Christen dort geprägt, die Gemeinde. Sie, ihr sagt Jesus der Auferstandene, ich bin reich, ich habe alles, ich habe nichts nötig. Und was sagt der Auferstandene, der tiefer blickt und der eben nicht sich von dem Äußeren, von dem tollen Gemeindehaus und von den tollen Veranstaltungen blenden lässt, sondern tiefer schaut, was sagt er? Und wisst nicht, dass ihr arm, blind und bloß seid. Und warum? Und das ist der Schlüssel. Was macht mich denn reich, innerlich? Ich selber? Oder irgendwelche Dinge? Auch da zeigt uns Laodicea den Weg. Laodicea ist die einzige Gemeinde von den sieben, die nicht verführt und nicht verfolgt wird von Satan. Weiß einer, warum nicht? Warum werden wir verfolgt und verführt? Warum werden wir den Christen verfolgt und verführt? Satan meint nie, auch das sagt die Bibel, auch gerade die Offenbarung, meint nie die Christen selber. Sein Hass und seine Angriffe richten sich letztlich nie gegen die Christen. Die sind ihm letztlich egal. Sein Hass und seine Wut richten sich immer gegen Jesus, der hinter den Christen steht. Aber das ist eben das Problem an Laodicea. Sie meinten, sie sind christliche Gemeinde, aber Jesus ist gar nicht mehr in der Gemeinde drin. Was sagt Jesus zu ihnen? Siehe, ich stehe bei euch drin. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus ist gar nicht mehr in der Gemeinde drin. Und weil Jesus ja nicht mehr in der Gemeinde ist, wird diese Gemeinde auch gar nicht verführt. Sie ist Satan nicht gefährlich und deswegen ist er auch gar nicht wütend auf diese Gemeinde, weil dem Satans Wut am meisten gilt, nämlich ihm eigentlich Schnuppe ist. Wie würde Jesus dich beurteilen? Vielleicht äußerlich reich, äußerlich viel, aber innerlich arm. Ich schließe mit einer Geschichte, die mich persönlich sehr angesprochen hat, die illustriert, worauf es letztlich ankommt. Was letztlich zählt, was Reichtum in Christus ist. So wie die Gemeinde Smyrna das zum Ausdruck bringt. Sie war reich, weil Christus in ihr war. Jesus, der Auferstandene, sagt zu ihr, du bist arm, aber in Wahrheit bist du reich. Warum? Weil Jesus in ihrer Mitte ist. Und er macht uns reich. Nicht immer äußerlich, aber innerlich. Und das sind die Dinge, die Rost und Motten nicht zerfressen, die in das Totenhemd reinpassen und mitgehen in die Ewigkeit, die bei Gott zählen. Ich erzähle euch kurz die Geschichte von Mabel zum Schluss. Mabel lebte in einem staatlichen Pflegeheim. Der Pastor, der ihre Geschichte erzählte und aufschrieb, lernte sie kennen, als sie schon 25 Jahre in diesem staatlichen Pflegeheim war, wo es nach Urin stank und wo es wirklich nicht schön war. Mabel war 89 Jahre alt, als der Pastor sie kennenlernte. Bettlägerig, blind, fast taub. Sie hatte ständig Schmerzen und ein vom Krebs entstelltes Gesicht. Sie sah so entstellt aus, dass das Gesicht, der Mund nach unten war, sodass ständig Sapper aus ihrem Mund herausfloss. Nicht etwas, was uns anziehen würde. Der Pastor begegnete ihr an einem Muttertag, wo er in dieses Altersheim ging und den Müttern eine Blume gab. Und Mabel bekam auch eine. Sie roch daran und sagte dann, Dankeschön, das ist sehr nett, aber darf ich sie an jemand anderes weitergeben? Sie konnte ja nicht fahren, war im Rollstuhl. Der Pastor fuhr dann weiter und dann hatten sie einen Patienten, sie war ja auch blind, konnte das ja auch nicht sehen. Dann hatten sie einen Patienten und dann streckte Mabel diesem Patienten die Blume entgegen und sagte, Herr, das ist von Jesus. Und da ahnte der Pastor schon, dass diese Mabel, äußerlich total entstellt, eine besondere Frau war. Er besuchte sie in den nächsten 3 Jahren 1 bis 2 Mal pro Woche. Gewöhnlich gab sie ihm als erstes ein Bonbon. Manchen Tagen las er aus der Bibel vor, sie kannte viele der Schriftstellen auch aus dem Gedächtnis und konnte sie dann auch weiter vortragen. Sie sang Lieder, auch sie kannte sie und sie sang mit. Eines Tages fragt der Pastor, Mabel, an was denkst du eigentlich, wenn du hier so liegst? Und sie sagte, ich denke über meinen Jesus nach, wie gut er zu mir ist und gewesen war. Eine Menge Leute würden sich nicht darum denken, was ich denke. Eine Menge Leute würden denken, ich bin altmodisch, aber das ist mir egal. Ich liebe Jesus lieber. Er ist ein und alles für mich. Dann sang Mabel ein altes Lied. Jesus ist alles für mich, mein Leben, meine Freude, mein Alles. Er ist meine Stärke Tag für Tag. Ohne ihn würde ich fallen. Wenn ich traurig bin, gehe ich zu ihm. Niemand sonst kann mich so aufmuntern. Wenn ich traurig bin, macht er mich froh. Er ist mein Freund. Mabel lebte in und von der Gegenwart Jesu. Sie war reich durch Jesus, weil sie Jesus in sich trug und mit diesem Jesus lebte, Tag für Tag. Äußerlich hatte sie nichts. Da war nichts, was anderen gefallen würde. Sie war alt, krank, blind, arm. An Gesundheit, an Gesellschaft, an Geld. Nichts hatte sie. Aber besaß ein Reichtum, der mit allen Gold und Freuden dieser Welt nicht aufzuwiegen war. Sie war voll von Jesus. Und wisst ihr, diese Geschichte und dieser Text macht uns deutlich, dass wir unser Leben auf Dinge setzen sollten, die wirklich tragen und halten. Uns eben nicht von den Maßstäben dieser Welt beeinflussen lassen sollten, sondern unsere Prioritäten darauf setzen sollen, wie Gott die Dinge sieht und dann erleben, dass er uns reich macht, vielleicht sogar durch einen Armen, der uns eigentlich unsympathisch ist, wo uns gefühlsmäßig alles von trennt, aber wenn wir uns mit ihm beschäftigen, ihn suchen, dass wir selber dann reich werden. Es wäre doch ein Versuch wert, oder? Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus, danke für dieses ermahnende und doch auch ermutigende Wort. Danke, dass du uns Arme reich gemacht hast, indem du selber arm geworden bist, Herr, und dich am Kreuz hast schlagen lassen. Du hattest kein Gesicht, das anziehend war, als du am Kreuz unter Schmerzen schriest, es ist vollbracht. Aber diese Armut, Herr, dein Sterben am Kreuz hat uns reich gemacht. Hilf uns, aus diesem Evangelium, aus dieser guten Nachricht wirklich zu leben, Herr Jesus. Auch den Menschen begegnen, Herr, die wir auch in der nächsten Woche treffen. Dass du dein Wesen, dein Evangelium uns in der Tiefe prägt und dann auch in unserem Handeln, unserem Reden. Aus uns heraus können wir das nicht, sondern wir brauchen dich. Erbarm dich unser. Amen.
Zum Schluss wollen wir uns noch unter ein Segenswort stellen. Und zwar lese ich aus 1. Thessalonicher 5. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.